Kurz Vorteile, Lithium. Hohe Energiedichte, lange Lebensdauer, bewährte Technologie. Also gibt es seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wird jedes Jahr besser und günstiger.
Nummer 1 Produzent auf der Welt ist die Firma CATL aus China. Nummer 2 müsste LG sein aus Korea, wenn ich es richtig sehe.
Die besonders vor allen Dingen in der Luftfahrt interessant ist. Nachteil ist, diese Batterien halten halt nicht lange. Moin Schreze.
Einen Wunder. Ich wollte, du merkst, die Sachen ändern sich. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Stumpf, heute keine unchristliche Zeit, denn es ist 10.27 Uhr. Nach einigen technischen Verwerfungen haben wir es geschafft, miteinander zu reden. Ich freue mich sehr.
Können wir bald schon wieder ins Bett gehen?
Ich bin ja nicht privatier wie du. Ja? Ich arbeite in der Branche, wo wirklich sehr, sehr hart gearbeitet wird, von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends.
Ja. Ja, und danach machst du noch Sport wahrscheinlich und meditierst und schreibst in dein Tagebuch.
Genau. Ja, so okay. Also fast ungefähr in der Reihenfolge. Nein. Schön, dass du da bist, obwohl du, hast du mir vorab gesagt, eigentlich schwer erkrankt bist. Also du hast ja kaum, also mit den letzten Reserven schleppst du dich hier ins Studio.
Ja, es ist die Zeit von Oktober bis April mit 3 kleinen Kindern hat man, glaube ich. Eine Zeit, wo man einfach entweder frei macht, krank feiert oder in Urlaub fahren sollte, ja? Das kannst du abhaken.
Das stimmt. Also meine Kinder sind auch immer krank, eigentlich nur übertroffen von der wöchentlichen E-Mail. Wir haben Läuse. Und du denkst immer so, oh, schon wieder alles, alle Bettwäsche, alles komplett waschen. Das ist wirklich, vielleicht ist das ein Berlin-spezifisches Problem, aber das ist wirklich, das monatelang kriegst du jede Woche diese E-Mail und man denkt sich so, liebe Eltern, ich kaufe euch das Mittel auch, bitte. Ich würde sogar bei euren Kindern auf die Haare machen, aber bitte, bitte, bitte macht jetzt was dagegen, weil es echt hart nervt. Naja, also krank bin ich nicht.
Also wenn man, wir beide müssen ja auch Ideen geben für eventuelle Startups, eine Lauskur für Kinder im Kindergarten, vor allen Dingen in und um Berlin. Wer da eine wirklich brennende Idee hat, der kriegt von uns beiden das Startkapital.
Ja? Der 100%, aber es gibt diese Firma schon, die heißt Felmo, F-E-L-M-O. Lieber gut, Gruß geht raus. Die sind jetzt spezialisiert auf Haustiere im ersten Schritt. Die kommen zu dir zu Besuch. Aber ich glaube, der Sprung rüber zu kleinen Kindern ist nicht, also ich finde den jetzt nicht besonders groß. Ich finde, das könnte man schon, ich könnte das schon machen.
Dann wünsche ich Ihnen großen kommerziellen Erfolg und sehr viel, sehr schnelle Umsetzung. Also, ja.
Der Demand ist da, aber wie immer, die Regulatorik in Europa macht es vielleicht schwierig.
Ja, okay.
Wir haben uns heute ein Thema herausgepickt, auf vielfachen Wunsch, nein, aber wir wurden ein paar Mal angesprochen, über Batterien ein bisschen zu sprechen. Und das ist natürlich das kann man von der Chemievorlesung bis zu wirklich ganz tiefgehenden Electric Vehicle-Diskussionen spannen. Wir haben uns einfach mal gedacht, pass auf, alle reden über Batterien und wir versuchen mal auf einem höheren Aggregationsgrad das ein bisschen zu beleuchten. Was gibt's da? Wo kommt's her? Wie wird's benutzt? Wie groß ist der Markt? Was sind die Marktspieler? Und so weiter und so fort. Und der geneigte Hörer wird's ahnen. Wir haben natürlich, also es wird sehr schnell wieder zu geopolitischen Fragen kommen, auch in diesem Podcast, denn Surprise, man braucht eben gewisse seltene Erden und andere Stoffe und Mineralien, die um eben entsprechende Batterien zu bauen. Und da werden wir nicht drum umherkommen zu gucken, was denn zurzeit in der Zeitung steht mit großen Inseln, die andere Länder sich einverleiben wollen und so weiter und so weiter. Warum das denn sein könnte oder was denn Gründe dafür sein könnten. Und wir glauben oder ich glaube, dass das vielleicht dann doch ein bisschen was mit Batterien auch zu tun hat oder der Unabhängigkeit von China. Aber da kommen wir gleich dazu. Michel, Batterien.
Wollen wir erstmal erklären, wie grundsätzlich eine Batterie aufgebaut ist und dann eine kleine Übersicht geben, was es für Batterien gibt?
Funny that you ask. Es könnte, es könnte sein, dass ich mich vorbereitet habe. Ja. Pass auf, Batterie, wie funktioniert sie? Erzähl.
Also, es gibt jede Batterie hat eine Kathode, eine Anode, das sind quasi die die Pole der Batterie, Plus und Minus. Es gibt ein Elektrolyt, das ist der Trägerstoff für die elektrische Ladung. Und es gibt einen Separator, der quasi die positiven von den negativen Teilchen trennt. Und die Teilchen müssen durch diesen Separator durchwandern und dadurch entsteht Strom. Das ist quasi bei allen Batterien, die es gibt auf dem Markt, egal welche chemische Zusammensetzung sie haben, gleich. Das ist sozusagen der Startpunkt. Wir haben uns nochmal angeschaut, welche Batterien es gerade aktuell gibt, welche am stärksten vertreten sind und was so in Zukunft passieren könnte. Die Batterie, die jeder kennt, die jeder wahrscheinlich gerade aktuell in seinem Smartphone hat, ist die Lithium-Ionen-Batterie, der Standard für Elektrofahrzeuge. Relativ simpel, Kathode ist aus Lithium-Nickel, die Anode ist aus Graphit, das Elektrolyt ist aus Lithium-Salz, sagen wir gleich noch was zu, was das ist und wo das herkommt. Separator ist aus einem Polyethylen, also quasi aus einem Kunststoff ist die Batterie bei Elektrofahrzeugen, kann man fast gar nicht wegdenken. Es gibt unterschiedliche Varianten, ohne jetzt zu sehr in die Details reinzugehen. Bei der Lithium-Ionen-Batterie, es gibt die Nickel-Mangan-Knobalt, es gibt Nickel-Kobalt-Aluminium und Lithium-Eisenphosphat. Am Ende des Tages funktionieren die alle gleich. Am meisten werden diese Batterien aktuell eingesetzt bei Tesla, BMW und VW. Andere Anbieter wie BYD setzen eher auf andere Technologien, auf die wir gleich noch eingehen.
Das war ein Strike sozusagen, also komplett alles abgeräumt. Genau, ich glaube auch, also und an den Namen dieser verschiedenen Lithium-Ionen-Dinger kann man schon sehen sozusagen, dass sie was für, also Mangan, Kobalt, Nickel und Lithium, das sind so die, würde ich sagen, zumindest die allergrößten Bestandteile, die dort verwendet werden. Unterscheiden tun sie sich eigentlich, also am Ende auch da, also warum geht's, also es gibt verschiedene Chemistries und die Lithium hat sich durchgesetzt, weil es eben das Preis, also Lithium und die Untersegmente, können wir mal aufdröseln, haben sich durchgesetzt, weil sie einfach am preisgünstigsten sind für die Energiedichte, die sie haben, also die Wattstunden pro Kilogramm Batteriezelle, die du da baust. Und das zweite, wie oft du die end- und wieder laden kannst. Auch das sozusagen hat einen Einfluss darauf, also wie lange die Batterie letztlich funktioniert. Das kennt jeder aus dem Walkman oder aus wiederaufladbaren Batterien. Ne? Irgendwann funktioniert das nicht mehr gut oder die werden nur noch 50% voll oder weniger. Und dann muss man die entsprechend austauschen. Bei einem Auto ist es nicht anders. Und da sozusagen, deswegen hat sich das durchgesetzt. Es gab eine Menge andere fancy Sachen, also jetzt mal abgesehen von, wir reden jetzt alles mit flüssigen Elektrolyten, also, ne, also es gibt dieses große Wort Solid State Batteries etc., da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber bleiben wir bei dem, was zurzeit irgendwie industriell herstellbar ist. Und da muss man sagen, dann nehmen die sich preislich, ist der Unterschied so zwischen Mangan und dem Lithium-Eisenphosphat etc. so 25%. Ungefähr. Kannst jetzt runterbrechen auf jede Einheit, die du willst, aber ich glaube so 20-25%. Aber die Energiedichte der manganhaltigen Sachen ist so viel höher. Das heißt, in einem BMW etc. wirst du NMC, ist immer die Abkürzung, Nickel, Mangan, Kobalt, wirst du eigentlich in diesen High-Performance-Sachen wirst du immer eigentlich NMC-Batterien haben. Deswegen sind auch diese Batterien, diese Autos in Anführungsstrichen teurer. Dafür hast du halt mehr Leistung und kannst sie auch ungefähr so oft wie so eine Lithium-LFP-Batterie laden, entladen. Das heißt, das ist am Ende sozusagen eine Kostenabwägung und eine Use-Case-Abwägung. Ein kleiner E-Roller braucht eben nicht so eine teure Batterie wie der neue i8 vom BMW oder so ein riesen Storage-System, die man halt ans Windkraftrad dranhängt, um die Energie, wenn der Wind weht, eben zu speichern. Und da kommt einfach die Differenzierung her.
Ja, da können wir vielleicht nochmal über die Vorteile von so einer Lithium-Ionen-Batterie sprechen. Sagst du eigentlich Lithium oder sagst du Lithium?
Oh Mann, du spielst darauf an, dass ich das große Latinum habe.
Ja, oh.
natürlich, das finde ich aber wirklich charmant von dir. Ich sage Lithium, ehrlicherweise.
Ja,
aber ich,
ich auch.
Wenn wir gerade dabei sind, sagst du der Ketchup oder das Ketchup?
Der Ketchup.
Okay,
das ist für eine Frage.
Nee, okay. Nein, gut, dass wir das an der Stelle. Gut,
der, dass der Laptop, dann abschließend noch der Laptop oder das Laptop?
Der Laptop.
Ja, klar.
Und Nutella? Die oder das Nutella?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ja.
Noch nie, die Nutella.
Da hast du noch nie drüber nachgedacht?
Nee. Ja, weil bei meinen Kids wird einfach nur auf das Glas gezeigt und laut Nutella geschrien, ja, also ohne Artikel.
Meine Kinder haben herausgefunden, wenn man sehr wenig Zeit hat und sehr schnell sehr viel Schokolade konsumieren möchte, dann lohnt es sich gar nicht, mit dem Löffel in die harte Nutella reinzugehen, sondern man muss halt diesen kleinen Blechrand da oben sauber abmachen. Aber wenn der richtig gut weg ist, kann man das in die Mikrowelle stellen und dann kriegst du sozusagen pro Zeiteinheit, kannst du dir mehr Schokolade reingießen. Ja, also das ist sozusagen Next Level für alle, die zuhören.
Also das passt ja auch zum Thema Energiedichte.
So, Energie. Möchtest, ja? Oh, 100%. Du bist ja ein Fuchs, bist du. 100%. Also, wir wollten über Lithium-Batterien sprechen und...
Wir haben kurz Vorteile. Lithium. Hohe Energiedichte, lange Lebensdauer, bewährte Technologie. Also gibt es seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wird jedes Jahr besser und günstiger.
Genau.
Du hast die Nachteile, du hast die Nachteile ganz klar. Du hast halt seltene und teure Rohstoffe wie Nickel und Kobalt. Und die Dinger kriegst du nicht gelöscht. Also wenn das einmal in Flammen aufgeht, dann brennt es weiter. Einige Feuerwehren haben mittlerweile so spezielle Löschtanks für Elektrofahrzeuge auf Lithium-Ionen-Batteriebasis, wo sie quasi die in so einen Behälter reintun, Wasser drauf schütten und warten, dass der nach 8 Stunden ausgebrannt ist. Aber aktiv mit Schaum oder mit Löschmitteln kriegst du ihn nicht gelöscht. Das aber nur am Rande, passiert selten. Aber hin und wieder sieht man Videos von brennenden Teslas im Internet.
Am 1. Mai.
Das ist dann immer ein Feuerwerk, ja.
Ein gesehen, tatsächlich, Otto Braunstraße hat nicht aufgehört zu brennen.
Ja.
Früher im Chemieunterricht hat man nicht so ein Stück Kalium in so ein Wasser geworfen, um das sozusagen, ist das nicht dieselbe Gruppe in einem Periodensystem? Und dann brennt das halt. Also dann
ja, die reagieren mit Sauerstoff, ne? Die Stoffe. Ja.
So, ja, genau. Also, dann, Punkt. Das sind die Sachen. Und genau, und ich glaube, also du brauchst für fast alles. Also auf die Sonderfälle können wir nochmal eingehen, aber du brauchst fast alles seltene Erden, aber die Lithium hat sich eben aus die Mischung aus Energiedichte und Preispunkt. Und der Preispunkt wird bestimmt sozusagen durch die, wie teuer sozusagen die selten oder wie selten die seltenen Erden sind, die da drin sind. Damit haben sich sozusagen eine industrielle Kapazität aufgebaut und die sorgt natürlich dafür, dass du jedes Jahr also unglaubliche Skaleneffekte hast in der Produktion dieser Batterien. Rein sozusagen, dass industriell das Kilo Batterie, das du da produzierst, einfach immer deutlich, deutlich billiger wird. Und glaube ich, so auf 5 oder 8 Jahre gerechnet tatsächlich sich halbiert oder mehr. Und das ist natürlich dann ein Flywheel. Also für Sonderfälle würdest du immer bessere Chemistries finden oder suchen Leute im Schnitt für die große Masse. Und das ist einfach der Storage Market, also diese Großbatteriespeicher, würde ich sagen, sind so 10% vom Markt auf der Welt. Und 90% dieses Marktes, jetzt mal Consumer Electronics uns rausgenommen, sind eigentlich elektrische Autos oder alles irgendwie elektrifizieren, was sich von A nach B bewegt. Und da hat sich dann einfach Lithium durchgesetzt. Und da eben LFP, da eben NMC und die anderen fancy sonst was, das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Geld man dafür ausgeben will. Aber das scheint der beste Querschnitt.
Da gibt es so ein paar Unterschiede. Ich habe mir zum Beispiel auch so eine Lithium-Polymer-Batterie angeschaut. Das ist vom Prinzip her das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass das Lithium in Form von gelartigen Lithium-Salz genutzt wird. Also es ist quasi kein fester Stoff in dem Sinne, sondern es ist, ja, wie es schon heißt, eine gelartige Substanz. Der Vorteil ist, du kannst es flexibler verbauen. Das heißt, du hast quasi nicht diese Batterieblöcke, die man so kennt.
Zylinder, also
Spielzeugen, genau.
Meistens zylindrisch, ne?
Genau, sondern du kannst es in jede Form bringen, die du möchtest und ist dann besonders spannend für zum Beispiel Drohnen, Smartphones, Laptops etc., einfach weil du variabel damit arbeiten kannst. Die haben aber eine kürzere Lebensdauer, einfach weil sozusagen, also kürzere Lebensdauer bei Batterien heißt, du kannst quasi weniger Ladezyklen auf das Elektrolyt anwenden. Ja, das ist quasi die Lebensdauer. Und es gibt Sicherheitsprobleme bei Überladung. Also das kann schnell anfangen zu brennen. Das kennt ihr vielleicht aus Flugzeugen, dass da häufig gesagt wird, falls ihr Smartphone warnen wird, melden Sie sich bitte bei den Flugbegleitern. Das liegt daran, dass es diese Lithium-Polymer-Batterien gibt. Die ersten Samsung-Geräte vor ungefähr 12, 15 Jahren, die hatten das noch sehr extrem, dass die häufiger in Flugzeugen oder auch woanders Feuer gefangen haben. Ja, genau.
Weil wenn du Samsung, keine Ahnung was hattest, S10 oder was es war. Crazy, ne? Also ich hoffe, es hat noch keiner erlebt sozusagen, sondern nur die Ansage gehört.
Ich habe da auch da nur am Rande eine crazy Info. Und zwar zu Weihnachten dieses Jahr war es zumindest in meinem Umfeld total cool, so Schuhwärmer, also so wärmende Schuhsohlen in die Schuhe reinzutun, die durch Lithium-Batterien angetrieben wurden, dass du quasi warme Füße hast immer. Und da bei meinem Bekannten ist alles gut gegangen. Ich habe dann aber irgendwann gelesen, dass es bei 3-4 Menschen vorgekommen ist, die sich so Einlagesohlen auf Basis von Lithium-Batterien bei Temu bestellt haben, die Dinger in den Schuhen angefangen haben zu brennen durch die mechanische Arbeit, also quasi durch das Laufen auf diesen Akkupacks. Und die haben sich die Füße fürchterlich verbrannt. Ja, also das,
tja, ich sag mal so, lustig. Wir früher haben uns einfach ein paar glühende Kohlen in die Schuhe gelegt, damit uns nicht kalt wurde. Aber gut, heutzutage, die Jugend, die hält halt nichts mehr aus.
Ja, dann hat es auch keine Probleme mehr mit der Hornhaut.
Das ist echt einfach so krass bescheuert. Also, ja, man kann, also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist natürlich total schlimm. Also ich meine, kann schon mal vor deine Füße brennen und du kriegst ja die Schuhe, also das schmilzt ja dann auch, oder? Weil wenn du bei Temu diese Einlagen bestellt hast, hast du wahrscheinlich auch die Schuhe vielleicht da bestellt und dann schmilzt, dann hast du dann nur so ein Plastik, siehst aus wie ein Playmobil-Männchen am Ende. Nein, Quatsch, das ist wirklich dramatisch.
Ich
mache jetzt, hier keine Witze über das Leid anderer Menschen. Ich hoffe, die Füße sind alle noch dran.
Ja. So. Hast du noch was mit Lithium? Ansonsten hätte ich noch Festkörperbatterien anzubieten.
Ich finde sozusagen, es kommt nicht ganz rüber, wie groß unsere Begeisterung eigentlich für das Thema Batterien ist. Es ist nur einfach ein sehr großes Feld. Wir können eine ganze Menge über Lithium-Sachen sprechen. Also willst du erstmal über die Chemistries reden, ja? Und danach gehen wir mal ein bisschen was da reinkommt und so weiter. Dann lass uns das doch machen. Also erzähl,
ich bin da nicht so der Mega-Multitasker, muss ich auch dazu sagen. Ja?
Kein Problem, also wir bleiben mal bei den Chemien. So,
auf geht's. Festkörperbatterien, Solid-State-Batterien heißen die auch. Die Kathode ist meist Lithium-Metall, Anode ist meist reines metallisches Lithium, Elektrolyte sind meist feste keramische Elektrolyte, zum Beispiel Lithiumphosphat oder andere. Separator ist meist ein fester Ionentransporter, also auch ein Metall am Ende des Tages mit einer relativ dichten Struktur. Mhm. Vorteile von diesen Festkörperbatterien ist, dass die eine höhere Energiedichte haben. Also quasi, du hast kein Gel, sondern du hast einen festen Stoff. Dadurch sind die Moleküle und die Atome dichter beisammen und können stärker geladen werden. Die sind sicherer und es gibt keine brennbaren Flüssigelektrolyte. Nachteile, die sind sehr teuer noch in der Produktion und die Skalierung ist aktuell noch nicht markenreif. Es gibt aber viele Unternehmen, wie zum Beispiel Toyota, Samsung. Es gibt ein Startup, QuantumScape heißen die, genau. Die gerade an so Solid-State-Batterien arbeiten und sollten die kommen, sprechen wir gleich noch zu, was sozusagen die Zukunft dieser ganzen Technologie ist, dann kann das sowohl in Bezug auf Reichweite als auch Rohstoffe ein absoluter Meilenstein werden für sowohl Europa als auch die Automobilbranche.
Also es ist deutlich sicherer, ne, weil diese Thermal Runaways einfach, also ich weiß nicht, ob sie komplett ausgeschlossen haben, sind nahezu ausgeschlossen. Und du hast eine deutlich höhere Energiedichte sozusagen. Jetzt mal lass mal den Preis mal weg, weil der Preis, glaube ich, da entwickelt, also sobald der Demand da ist und man es industriell herstellen kann, wird sich das, glaube ich, ergeben. Die Frage ist sozusagen, werden wir dadurch unabhängiger von seltenen Erden und Rohstoffen? Und wer dir zugehört hat, merkt, also man braucht relativ viel Lithium. Spoiler. Aber ich glaube, in Summe ist sozusagen dieser Bill of Material von einer Solid-State-Batterie, jetzt mal ganz grob gesprochen, jetzt nicht für jede einzelne Forschungsgruppe da sprechen, da draußen, die an irgendeiner Spezialsache arbeitet, aber an sich wärst du unabhängiger von den Ländern und von den Lieferanten ganz seltener Erden, Kobalt zum Beispiel, ne, dass nur irgendwie in ein, zwei Ländern auf der Welt vorkommt und solche Sachen. Das ist, oder in a nutshell, das ist, glaube ich, so die Pro-Con sozusagen, warum da alle Welt dran forscht und warum man eigentlich gerne industriell herstellen könnte, obwohl jeder immer sagt, das ist immer noch mindestens 10 Jahre weg. Also mit 2030s wär man erst technologisch soweit, da entsprechend Batterien zu produzieren. Warum? Was macht das so schwer?
Ja, es ist vor allen Dingen, dass die Ladungen in den Batterien konstant bleiben, ja, dass die sich nicht entladen, dass es da nicht zu Kettenreaktionen kommt auch die Ladezyklen, also wieder Thema Haltbarkeit, ja, beziehungsweise Thema Lebensdauer. Das ist ein entscheidender Faktor, vor allen Dingen für Autos, ja, weil der teuerste Bestandteil eines Elektroautos aktuell ist die Batterie. Und das wird auch in Zukunft höchstwahrscheinlich so bleiben. Bei diesen Solid-State-Batterien kriegst du jetzt gerade noch nicht so viele Ladezyklen hin, wie du es zum Beispiel bei einer Lithium-Ionen-Batterie hinbekommst. Das heißt, der Restwert des Autos verfällt überproportional. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Technologisch sind die schon relativ weit mit dem ganzen Thema. Was ich aber auch bei dem Punkt gerne sagen würde, ist, also ich meine, Lithium auf der einen Seite ja, geopolitisches Thema, auf der anderen Seite wird in Chile, wird in Australien auch abgebaut. Größter Produzent, glaube ich, ist nach wie vor immer noch China. Hast du da was gesehen?
Also bei Lithium müsste es China sein, aber Sekunde, ich habe ja was offen. Jetzt gibt mir eine Sekunde, jetzt ist natürlich... Ich bin ja so froh, dass du mich die ganzen Sachen promptest, auf die ich mich vorbereitet habe und die ich dann nicht finde, weil ich 27 Tabs offen habe. Ja. Ich glaube, warte mal, dass Australien eben extrem weit vorne ist bei einigen dieser. So, Lithium. So, Strategic Mineral Supply Chains. Ich werde das verlinken. EVBoosters.com. Ich habe jetzt tatsächlich die Quelle. Es scheint mir ein Appland Capital Advisory LLP. Also, muss jetzt jeder nochmal gucken, ob das exakt so stimmt. Ich hatte das, aber ist mir auch anderweitig von einer großen Top-3-Consultancy mal zugeworfen worden. Also Lithium kommt zu... So, 50% Australien, in Chile Riesenvorkommen und dann China. So, das ist also sozusagen im reinen Mining... Im Processing ist China 65% Marktanteil, sozusagen, was das angeht. Mhm. Also, und das wird man jetzt noch ein paar Mal, also wir können durchgehen. Lithium, dann bei Kobalt, das hört man oft, ne? Das ist eigentlich Kongo und China. Bei natürlichem Graphit, das kommt mit Masse aus China. Und bei den ganzen seltenen Erden, das wird so zusammengefasst hier zumindest in dieser Seite, das ist eben auch mit Masse China. Da hast du natürlich ein bisschen Australien und ein bisschen USA, kommt das auch vor. Aber da sieht man sozusagen, wo die Abhängigkeiten liegen, wenn man jetzt mal auf die Gesamtmarkt guckt, wo liegt das in der Erde und wo wird das entsprechend schon gefördert und als drittes, wo wird das dann entsprechend prozessiert. Also da ist Australien schon weit vorne, scheint mir zumindest, Australien und China. So lese ich das jetzt gerade und das deckt sich zumindest mit dem, was ich mal woanders gelesen habe. Mangan, für wen es interessiert, kommt mit Masse aus Südafrika und Gabun und dann erst Australien. Also sehr viel aus Afrika, deswegen die großen Infrastrukturprojekte der Chinesen in vielen afrikanischen Staaten, um eben im Austausch dafür sich zum Beispiel Mangan zu sichern.
Vielleicht gibt es auch. Irgendwie in der Tiefsee, diese Manganknollen, ne? In der Nähe von Japan, hast du da mal von gehört? Das ist eine coole Sache.
Du bist auch eine Manganknolle, warte mal.
Ja, Mangan, ich habe eine, mitten im Gesicht. Ja.
Genau. Manganknollen?
Ja.
Warte, ich google, warte. Warum der Abbau?
Das ist spannend. Das sind Manganvorkommen tief im Pazifik, werden vorrangig von den Japanern abgebaut und ist einer der vielversprechendsten Mangan-Abbaugebiete, die man sich vorstellen kann. Und das kommt aus diesen, ich weiß nicht, ob du das aus den Naturfilmen noch kennst, diese schwarzen Raucher.
Ja, also genau. Quasi ich gucke gerade, also während du redest, das ist ja irre, das sieht aus wie Bleigießen. Weil sozusagen, weil diese Manganknollen sehen aus wie so ein Bleigießding, wenn du es ins Wasser schmeißt. Und tatsächlich zwischen Hawaii und, Pazifik und Mexiko. Clarion Clipperton Zone. Das habe ich ja noch nie gehört. Das finde ich ja wahnsinnig interessant. Aber man darf die eben noch nicht richtig abbauen. Es gibt noch keine guten Lizenzen. Schreibt zumindest vertrauenswürdig die Tagesschau.de. Aber das habe ich ja noch nie gehört. Zurück zu Solid State. Also, wir haben also Probleme. Also, sozusagen das Problem ist dieses offensichtlich dieses Elektrolytmaterial, was ja eben fest ist und nicht flüssig. Und da geht eben zu viel, da gibt es einen ganz hohen, gibt es einen riesen Widerstand, weil es ja eben fester Stoff ist. Und da glaube ich sozusagen, daran hängt, wie oft und wie gut du das chargen kannst. So habe ich es jetzt zumindest für mich mal am Sonntagmorgen ganz kurz zusammengefasst. Das heißt, es bedarf einfach noch einer relativ großen Grundlagenforschung. Also die grundsätzliche physikalische Logik ist bekannt und jetzt gibt's auch, ist getestet, aber man kriegt es eben noch nicht hin, large scale das zu produzieren, weil man eben letztlich dann doch noch nicht 100% das Mischungsverhältnis rausgefunden hat, was man vor allen Dingen bei diesem Elektrolyt-Feststoff, der da verwendet wird, braucht, um eben mit Masse auch die Ladezyklen hinzubekommen. Ich habe also das ist mal meine Zusammenfassung und deswegen aus Investorensicht ist das halt immer was, wo man sagt, okay, wenn du es löst, dann verkaufst du quasi geschnitten Brot, weil du hast eine viel höhere Sicherheit, also Insurance-Prämien und, was da alles dranhängt, Consumer-Sentiment, all diese Themen würdest du damit adressiert bekommen und du hättest eine bessere Leistung und ich sage jetzt mal irgendwann zu einem vergleichbaren Preis oder irgendwie, da würde sich ein Preis finden, damit würdest du natürlich den Markt clearen. Damit würdest du Lithium-Ionen, das ungefähr ein 100-Milliarden-Dollar-Markt, 100, 150 Milliarden im Jahr, den würdest du im Handumdrehen eigentlich dann direkt nehmen. Aber wie alles im Leben, wenn du so ein großes Technologie- oder wissenschaftliches Risiko noch drin hast, ist es halt einfach eine unfassbare Wette. Und das ist auch eine Wette, die eben nicht, wenn du mit drei schlauen Leuten aus Aachen und vom MIT mal lange redest, die dir sagen, okay, jeder weiß, das ist eigentlich die Antwort, sondern es ist tatsächlich Spitzenforschung. So, man weiß nicht, wie genau, First Principles weiß man, dass es funktioniert, man hat es aber ingenieurstechnisch oder chemisch noch nicht hinbekommen. Und ich denke deswegen sagt immer jeder noch 10 Jahre, keine Ahnung, ob es 3 Jahre sind, 10 oder 20, aber es eben scheint irgendwie noch weit weg. Es braucht so einen Durchbruch. Und den gab es, glaube ich, noch nicht. Zumindest nicht, dass ich ihn gelesen habe. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein Wabonspiel, da zu investieren.
Also bei Feststoffbatterien nicht. Ich habe aber noch zwei in petto, wo man staune oder auch nicht. Deutschland Weltmarktführer in der Forschung ist, vor allen Dingen in der Grundlagenforschung. Nämlich bei Natrium-Ionen-Batterien und bei Lithium-Schwefel-Batterien. Und das Spannende da ist, besonders bei diesen Natrium-Ionen-Batterien, ist, dass eben halt kein Lithium gebraucht wird. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten für die Kathode. Das eine ist Natrium-Manganoxid, da sind wir bei Mangan, ja, das man braucht als wertvollen Rohstoff. Es gibt aber auch, und das wird vor allen Dingen von Bayer vorangetrieben, Natrium-Eisenphosphat. Und Natrium ist nichts anderes als ein Salz. Eisen brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Aus Phosphat kriegst du auch überall her. Ist quasi unlimitierter Rohstoff. Das ist sehr, sehr spannend. Es ist kein Lithium notwendig. Man hat günstige Rohstoffe und die sind verfügbar in Europa und in der westlichen Welt insgesamt. Nachteile jetzt gerade noch, du hast eine geringere Energiedichte als bei Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, die werden vor allen Dingen genutzt jetzt gerade in der Erprobung bei Großbatterien, also quasi bei Großspeichern für nachhaltige Stromproduktion oder auch zum Beispiel in der Stahlproduktion wird es gerade auch ausgetestet als Stromspeicher im großen Umfang. Und das Spannende ist, wir reden ja immer davon, dass die Chinesen quasi diese Technologie nach Deutschland bringen, beziehungsweise nach Europa über die Fahrzeuge. BYD ist einer der ersten Kunden für die Natrium-Ionen-Batterie und möchte schon Ende 25 die ersten Fahrzeuge damit auf den Markt bringen. Also wenn das kommen sollte, das wäre äußerst spannend, weil dann kriegst du nochmal Fahrzeuge bestimmt 30-40% vielleicht sogar günstiger und das besonders für den Massenmarkt und für die kleineren Fahrzeuge sehr, sehr spannend.
Große Investitionen und große Forschung, Sodium-Ion oder Natrium-Eisen-Batterien ist von Northvolt, die noch letztes Jahr, glaube ich, angekündigt, also die haben jetzt erste Battery-Packs und so damit halt produziert und gesagt, sie wollen damit industriell voranschreiten. Jetzt ist das Unterfangen leider bankrott gegangen, aber anknüpfend an die letzte Folge, das ist ja eigentlich genau das, wo man, glaube ich, wo staatliche Innovation oder Intervention oder so notwendig wäre und Investition. Weil ich glaube, ne, also die, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, also Natrium-Ionen haben mega viele Vorteile. Also rein First Principles technisch sollten die höhere Energiedichte haben. Gravimetrisch, glaube ich, heißt das, als Lithium-Ionen. Also die wären eigentlich bessere Batterien. Auch die Kilowattstunden pro Kilogramm oder Wattstunden pro Kilogramm sind höher als bei NMC-Batterien. Wenn, also rein physikalisch betrachtet, würdest du das hinkriegen. Das Material gibt's her. Ja? Es muss halt jetzt in Anführungsstrichen nur gebaut werden. Und wir ziehen der Firma, die dort versucht hat, industriell das herzustellen, wurde der Stecker gezogen. Da blutet ein bisschen mein Herz. Aber es scheint zumindest auf dem Papier der richtige Weg zu sein, dort weiter zu investieren, meiner Ansicht nach. Wenn du, also du bist unabhängig dadurch. Gut, der Sicherheitsaspekt, den hast du wie bei allen anderen Batterien auch, denn die können brennen. Aber du schaffst es sozusagen, die bessere Batterie zu bauen, also mit einer höheren Energiedichte, einfach, dass du damit weiterkommst, zu deutlich günstigeren Kosten. Das ist ja eigentlich das, was du machen willst. Ne? Also, und da sollten wir uns, wenn wir gut beraten, wenn wir da weiter investieren. Und das ist wirklich, also dieser Artikel jetzt gerade, der ist von Ende 24 oder von Mitte 24. Das ist echt schade, das zu lesen, dass da eigentlich North, also ne, da sind schlaue Leute überall am Werk, die wissen, was sie machen. Scheint mir so. Also jetzt nicht so, dass da aus China uns das jemand beibringen muss, wie du gerade sagst. Aber irgendwie fehlt uns dann, ja, haben es irgendwie noch nicht richtig hinbekommen. Noch nicht. Kommt noch.
Also neue Technologien setzen sich ja vor allen Dingen häufig über das Premium-Segment durch. Ja? Das kennt man von Fernsehern. Ja? Die 8K-Fernseher, die waren erst sehr teuer, dann werden die immer günstiger. Bei 4K war es genau dasselbe. Bei Fahrzeugen ist auch so. Tesla hat es gemacht mit dem Model S. Also hat erst mit teuren Fahrzeugen angefangen oder vielleicht sogar mit dem Roadster und ist dann in die Masse gegangen. Und auch bei diesen bei den Batterien, vor allem bei den Natrium-Ionen-Batterien, da gibt's halt keinen Premium-Markt für, aber für kleine Fahrzeuge, die nicht irgendwie 800 Kilometer Reichweite brauchen, sondern vielleicht nur 200 am Tag, ist das eine wunderbare Sache. Ich hab mir mal die Mühe gemacht und habe alles, was wir jetzt gerade besprechen, also diese unterschiedlichen Arten der Batterien in eine Tabelle zusammengeschrieben mit der Auflistung der Energiedichte. Und wenn du dann anguckst, das würde ich dann auch verlinken, die Natrium-Ionen-Batterie mit 100 bis 150 Wattstunden pro Kilogramm. Also von der Energiedichte im Vergleich zu den aktuellen Lithium-Ionen-Batterien, über die wir gesprochen haben, sind es 180 bis 250. Lithium-Eisenphosphat 120 bis 160. Festkörper 300 bis 500. Also da ist richtig Musik drin im Vergleich. Mhm. Und abschließend können wir vielleicht noch ein, zwei Worte sagen, wobei das eher so Zukunftsmusik ist zur Lithium-Schwefel-Batterie. Warum ist das so spannend? Weil die haben die Möglichkeit, 400 bis 600 Wattstunden pro Kilogramm hinzukriegen. Und das könnte eine Technologie sein, die besonders vor allen Dingen in der Luftfahrt interessant ist. Nachteil ist, diese Batterien halten halt nicht lange. Ja, und alles in der Luftfahrt, was brennen kann, ist eher nachteilig. Also kurzfristig kann man ja vielleicht sagen, LFP, also Lithium-Eisenphosphat und Natrium-Ionen, ist die kostengünstige Alternative. Mittel- bis langfristig, also vielleicht 28 bis 35, werden Feststoffbatterien als Gamechanger mit mehr Reichweite und Sicherheit an den Markt kommen. Und langfristig werden so neue Themen wie Lithium-Schwefel oder andere Hochleistungstechnologien für spezielle Anwendungen, also zum Beispiel auch Brennstoffzelle im begrenzten Umfang, da wirklich auch angewendet werden können. Also spannender Markt, passiert gerade viel. Und es ist aber auch kompliziert. Ich glaube, du hast dich gemutet, Schritze.
Okay, das ist der Endgegner, dieses Mikrofon. Wenn man ist wirklich nur homöopathisch sozusagen einmal die Hand vorbeifährt, hört es auf aufzunehmen. Ich habe hier wirklich 25 Seiten vor mir liegen mit Sachen, weil ich ja mit Acure ein Investment gemacht habe, zumindest was die Predictive Maintenance angeht für so große Speicher und auch Elektroautos. um eben zu genau zu sehen, wie gesund die Batterie ist und ob es irgendwelche Risiken da drin gibt. Und da glaube ich persönlich, dass EQ da vermutlich das beste Tool am Markt entwickelt hat. Deswegen habe ich mich länger damit beschäftigt und habe hier ewig viele Research Reports liegen. Aber es ist gar nicht so banal, das irgendwie rüberzukriegen. Allein schon die Nomenklatur. Und wir sagen immer Lithium-Ionen-Batterien und darunter, ne, und dann kommt NMC, das ist auch eine Lithium-Ionen-Batterie, nur eben mit einem anderen, oh, lass mich lügen, Kathode. Oder vielleicht Anode. Nee, Anode wird immer geändert. Und so weiter. Deswegen ist das nicht total banal. Ich persönlich nochmal drauf zurück. Am Ende, ne, ist die Welt einfach. Die Welt wird elektrifiziert werden und dafür brauchen wir Batterien. Derzeit sind wir mit Masse abhängig von China, weil dort die besten Batterien gebaut werden. Die haben auch sehr viele dieser Rohstoffe, aber das sollte man nicht vergessen, der Layer, es geht ja, also man hat ja mehrere Layer. Du hast ja sagen, okay, wo liegen sie in der Erde? Das ist im Kongo.
Ja.
Wo werden sie, oder ne, wo werden sie dann entsprechend auch rausgeholt? Also es gibt ja viele Vorkommen auf der Welt, also hier deine Knollenblätter, Manganpilze unten im Pazifik, die werden eben noch nicht abgebaut. Und dann hast du eben die Cell Production, Pack Production, also wo du mehrere Zellen zusammenpackst. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den haben wir gerade noch nicht beleuchtet, warum der so kritisch ist und warum China so weit vorne ist. Warum China, würde ich jetzt mal sagen, 80% vom Weltmarkt hat, weil eben, also Nummer 1 Produzent auf der Welt ist die Firma CATL aus China. Nummer 2 müsste LG sein aus Korea, wenn ich es richtig sehe. Und Nummer 3 Samsung und Nummer 4 BYD. Prove me wrong, jemand da draußen, aber so grob, dass man eine Idee bekommt. Also die Batterieproduktion.
Ja, Panasonic wird hin und wieder nochmal genannt.
Ja, also ich habe so eine Liste hier rumliegen. Aber jetzt mal so grob gesprochen, wenn man es mal vereinfachen will, sagen, ja, pass auf, eigentlich China sind wir komplett abhängig davon. Und da muss man sagen, hä, wieso sind wir abhängig davon? Okay, man kann irgendwie die Rohstoffe, haben wir vorhin gehört, gibt es auch in Australien, viele aus dem Kongo, ein paar kommen aus China, aber man würde das woanders herbekommen. Warum ist man denn jetzt dann trotzdem so krass abhängig von China? Und das liegt daran, dass die Batterieproduktion an sich, die industrielle Produktion von Batterien, die ist extrem schwer. Das ist eben nicht ein Auto bauen, sondern es geht da, also sozusagen die Chemie, da geht es um hochspezialisiertes Wissen und letztlich wird das gemessen am Prozentsatz des Ausschusses an Batterien. Sprich, wenn 100 Batteriezellen werden dort gebaut, wie viele davon werden weggeschmissen? Und wenn wir, oder Northvolt kenne ich nicht die genauen Zahlen, aber wenn jetzt irgendwo auf der Welt eine Batterie, also mit den schlauesten Leuten, die du findest, eine industrielle Produktion für Batteriezellen aufgebaut wird, dann hast du eigentlich so einen Ausschuss, sage ich mal, 70-100%. Und zwar für Monate, Jahre. Weil es so lange dauert, die Leute auszubilden, die Maschinen zu kalibrieren und. Mit bestehenden und verstandenen Chemien sozusagen. Also da machst du nichts Neues, sondern du sagst, ich baue eine Lithium-Ionen-Batterie NMC nach irgendeinem Vorbild. Und das ist unglaublich schwierig. Und das hat China sehr früh verstanden. Und haben dort ganz gezielte Förderprogramme, die Universitäten ausgestattet mit entsprechenden Laboratorien und, dass du dort eben jetzt einen Pool hast von 10, also ich habe es mal gesagt beim letzten Folge, CATL, glaube ich, hat 10.000 Ingenieure, Schrägstrich Chemiker für die Produktion der Batteriezellen. Und die schaffen es dann eben, ich sag mal, auf einen Ausschuss zu kommen von unter 5%. 3, 4, 5%. Und das ist natürlich, wenn man das vergleicht, also ein Porsche hat sicherlich keinen Ausschuss von 5% an Autos, die vom Band laufen. Ne? Also nochmal, 5% nach irgendwie 20 Jahren Research und irgendwie das Aufbauen, das ist, also ich wahrscheinlich nur, wenn du Silikon, also Mikrochips selber ziehst sozusagen, hast du die gleichen schlechten Produktivitäten, weil das auch immer alles kaputt geht sozusagen. Die ganze Charge ist ja dann immer kaputt, wenn irgendwo ein Haar drin war. Bei Batterien ist es genauso. Und ich glaube, diese Abhängigkeit der Produktionskapazitäten und Fähigkeiten, da tun wir gut dran, die sozusagen zu nivellieren. Denn die wird auch beibehalten, wenn du Natrium-Ionen-Batterien baust, meiner Ansicht nach. Bei Solid State weiß es noch keiner, es hat noch niemand irgendwie industriell Scale hinbekommen. Aber auch da würde ich sagen, gibt es eine gewisse Lernkurve. Und das sollte man bei der Diskussion nicht vergessen. Wo kommt es her und wo wird es vor allem produziert? Und da in dem Venn-Diagramm ist China sehr, sehr weit vorne. Und deswegen wollen die USA das brechen. Wollen A, mehr Raw Earth bekommen, siehe Grönland, siehe irgendwelche Verträge mit der Ukraine. Mhm. Und parallel eben dazu zwingen, analog zu den Semikonduktoren, auch Batterieproduktion in die USA meiner Ansicht nach zu verlagern. Also jetzt hat Kanada und Mexiko das, oder Kanada zumindest, mit aufgebaut, aber in den USA wollen sie es auch machen. Aus dem Grund, weil man sagt, man muss diese Supply Chain komplett ownen, weil du sonst dich einfach unfassbar abhängig machst von einem Gegenspieler, der, ne, wenn man jetzt mal ein bisschen weiterspinnen möchte, im Zweifelsfall dafür sorgt, dass eben deine Wirtschaft komplett zusammenbricht, weil nichts mehr fährt, weil du keine Batterien mehr bekommst oder die Software nicht mehr funktioniert, die da dafür benutzt wurde und so weiter. Und ich glaube, das ist, so hängt es zumindest aus meiner Sicht ein bisschen zusammen, und da kommt die Stärke von China her. Die haben es schon sehr gut gemacht. Sie haben die Materialien, aber sie haben eben auch die Produktion.
Ja, also was du bei den Batterien aber auch siehst, ist so ein bisschen so ein umgekehrtes Moore's Law, was man aus den Transistoren kennt, also quasi aus den Computerchips, wo Moore 1965 gesagt hat, dass sich die Anzahl der Transistoren auf Computerchips jedes Jahr verdoppelt. Ja, also jeder Computer wird jedes Jahr doppelt so stark wie noch das Jahr davor. Bei den Batterien siehst du zwar keine, vor allem jetzt bei der Technologie Lithium-Ionen, siehst du keine Verdopplung der Power, also quasi der Energiedichte pro Kilogramm. Du siehst aber eine Halbierung des Preises jedes Jahr aktuell. Das heißt, und das ist auch kein Trend, der jetzt irgendwie floort, also in den nächsten ein, zwei Jahren enden wird, sondern das wird so weitergehen, einfach weil China, zu deinem Punkt, mittlerweile so exzellente Produktionskapazitäten aufgebaut hat in dem Bereich und da so viel Voluminas durchballern kann, in Kombination mit dem Fakt, dass die Automotive-Branche vor allem im E-Bereich gerade ein bisschen schwächelt weltweit, kriegst du diese Batterien wahnsinnig günstig. Und das führt dazu, dass, glaube ich, weltweit gar nicht unbedingt Riesenlust ist, jetzt viel Geld in neue Technologien zu stecken, einfach weil diese Lithium-Ionen-Technologie so gut ist und so gut verfügbar und so günstig ist und immer günstiger wird, dass das genau in die richtige Richtung geht. Wenn du dir die Großspeicherbatterie, Großspeicher zum Beispiel anschaust, letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, der sagte, vor einem Jahr hast du für 1 Megawatt Batteriespeicher noch ungefähr 1 Million Euro gezahlt. Für die Batterie. Mhm. Mittlerweile zahlst du unter 500.000 Euro für dieselbe Batteriegröße. Und das entwickelt sich immer weiter. Und was da ganz spannend ist, hat es nicht so viel mit der Automobilbranche zu tun, ist aber, dass diese Großspeicher in Deutschland immer mehr Anklang finden und auch ausgebaut werden. Alleine dieses Jahr, also 25, gibt es Anträge in Höhe von 220 Gigawattstunden Batteriegroßspeicher in Deutschland. Also quasi Batteriespeicher, die nicht zu Hause an deine PV-Anlage angeschlossen werden, sondern 1 Megawatt und größer. Das ist schon extrem interessant und wird die Energiewende auch massiv vorantreiben, revolutionieren. Also das ist gerade eine echt, echt coole Zeit, muss ich sagen.
Das ist halt der Baustein, der fehlt, ne? Zwei Sachen. Zu den Kosten. Ich weiß, ich höre mir mal an, so wie die Cassandra, die immer überall ruft und überall ist Gefahr. Also in den Preisen, vor allen Dingen also der chinesischen Batterieanbieter, ja, da ist sehr viel Markt und industrielles Wissen dabei. Das muss man, ne, man sollte nicht immer erst aufs Politische gehen, sondern da gibt es einfach rein ökonomisch, die machen es einfach besser, Punkt. Aber dann gibt es noch Subsidy, weil natürlich am Ende, wenn alle unsere Batteriespeicher in Deutschland von CATL uns gebracht wurden, und da gibt es ja immer sozusagen eine Elektronik, die zumindest die Zellen miteinander verbindet und eine gewisse, also ein Battery Management System und darüber vielleicht noch irgendein Analysesystem etc. Wenn das jetzt alles von BYD kommt und in 5 Jahren wir irgendwas machen, was uns nicht gut gefällt, finde ich es heutzutage überhaupt nicht mehr so verschwörungstheoretisch, wenn man sagt, pass auf, du könntest dir eine Gefahr eingekauft haben, analog zum Beispiel auch zu diesen 5G-Masten von Huawei, die wir dann also meines Wissens nicht gebaut haben, dass wir uns in unsere kritische Infrastruktur eine Technologie holen oder Anbieter holen, die im Zweifelsfall eine Backdoor für ein anderes Land eingebaut haben und oder offen halten. Und dann hast du ein Problem, denn wenn überall die Lichter ausgehen, ist doof. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob diese reine Logik aus, die Logik ist richtig, keiner möchte in diesen Markt investieren, wenn du genau weißt, du kriegst nicht die Skaleneffekte finanziert. Also diese Eintrittsbarriere ist so riesig, dass keinen Sinn macht. Du wirst kein Geld dort verdienen und nur Milliarden verbrennen und am Ende sind die anderen trotzdem, die sind dir immer voraus. Dann müsste es doch Aufgabe der Politik sein, genau das zu nivellieren. Ne, also wir haben letzte Woche über Technologietransfer erzwungenen gesprochen, denn ne, ein BYD und ein CATL und ein paar andere bauen ja Fabriken und also Batteriefabriken in Europa, dass wir dieses Produktionswissen hier mal rüberziehen und zeitgleich werden wir nicht umhinkommen, auch hier gegebenenfalls mit Zöllen oder anderen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass sich die eigene Industrie entsprechend entwickeln kann, bis sie die Größenordnung hat, um ähnliche Skaleneffekte zu bekommen. Und das ist jetzt nicht binär. Ich glaube, da gibt es ein Spektrum, wie man das spielen kann. Man muss nicht so ein Trade War direkt anfangen, wie das Trump gerade macht. Aber so naiv, wie wir es gerade angehen, glaube ich, kann man es auch nicht machen.
Schaut ihr euch denn bei InCharge IQ, habt ihr investiert, hast du gesagt, auch so Hardware-Themen an? Also was ich, QuantumScape, Solid Power, zwei Startups aus den USA, die so Festkörperbatterien bauen? Oder nee, ist das?
Also ja, also angeschaut als sozusagen Anführungsstrichen Laie, haben uns so ein, zwei Sachen. Aber ein Fund hat eine gewisse Logik, ne? Also sozusagen, ich muss ja in zehn Jahren mein Geld zurückzahlen, wenn ich so ein riesen Risiko drin habe, dass überhaupt die Technologie noch gar nicht so weit ist, dass man da überhaupt damit erfolgreich industriell produzieren kann und auch noch nicht klar ist, welche der Technologien innerhalb von Solid State sich durchsetzen können. Das verstehen wir einfach nicht und dann investieren wir nicht. Es mag Leute da draußen geben, die einfach so schlau sind und sagen, hey, ich aus den und den Gründen glaube ich, dass das die beste Firma und beste Technologie ist und dann ist mir auch egal, ob das 15 Jahre dauert, weil ich werde Milliarden damit verdienen. More power to them, finde ich super. Wir lassen das, es ist uns zu weit weg und zu sehr Gambling und ich glaube, man kann keine seriöse Due Diligence machen, die letztlich dann rauskommt, wo man sagt, das ist jetzt wirklich das beste Team und der beste technologische Ansatz. Da tun wir uns schwer mit und deswegen haben wir das bis jetzt immer abgelehnt. Das ändert sich in der Sekunde, wo wir da irgendwie das Gefühl haben, dass wir es wirklich verstanden haben. Wir wollen eigentlich nur in Sachen investieren, die wir auch wirklich verstehen können. So, das ist so unsere Maßgabe. Es klingt logisch, aber es weicht schneller auf, als man lieb hat. Naja, deswegen nein.
Aber dann in der Logik, und wir können ja vielleicht auch nochmal eine Folge machen dazu, wie VCs investieren, ja, und was sie sich angucken und was deren Zielsetzung ist. Aber wer investiert denn dann in so Grundlagenforschung? Sind das dann immer State Funds oder sind das Universitäten oder sind das Privatiers, die dran glauben? Oder?
Ich glaube, ganz viel kommt aus den Universitäten, weil da einfach das Wissen liegt. Ich glaube, Deutschland hat da vor allen Dingen, wenn ich es richtig sehe, Professor Sauer in Aachen und auch in München wirklich führende Lehrstühle oder mehrere Lehrstühle, was Batterietechnologie angeht. Ich weiß nicht, ob es in Karlsruhe da will ja keinem zu nahe treten, aber von denen weiß man, dass sie auch international, weiß jeder, dass dort Spitzenforschung betrieben wird. Das ist das Erste. Dann hast du schon, also am Ende geht es ja darum, eine Einschätzung zu finden, wie gut oder schlecht die Technologie ist. Und du hast schon wirklich ganz super schlaue Leute, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, hier Kollegen von V-Squared, ja, oder von Apex. Oder es gibt schon Deep-Tech-Funds, die einfach sehr viele Partner haben, die vielleicht aus der Branche kommen und deswegen sich zutrauen, das besser einschätzen zu können. Oder eine andere, oder einfach sagen, hey, man muss ein paar Wetten eingehen. Du kannst nicht darauf warten, dass eine Diligence rauskommt und sagt, das ist der Gewinner und du hast dir kein Risiko mehr, sondern Venture Capital ist, du musst gewisse Risiken nehmen. Und da ist die Disposition bei Funds sehr unterschiedlich. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, pass auf, ich weiß, das ist eine Riesenwette, aber ich gebe da jetzt 5 Millionen rein. Die haben das Potenzial, zu 500 Millionen zu werden, mit 2% und das 98% Potenzial null zu werden. Aber auf 40 Firmen, die ich investiere, kann ich das einmal machen. So, die Wette gehe ich einmal ein. Und das hängt so ein bisschen dann von deiner Fundstruktur ab, wie groß du bist, wie gut du dich auskennst. Meiner Ansicht nach. Aber lass mich da gern, ich weiß nicht, würdest du investieren in Solids, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ey, Michel, ich brauche 100.000 Euro, das ist die Solid-State-Technologie?
Ich habe ja als Privatperson anderen Investment-Horizont, sag ich mal, als ein VC, wie du schon gesagt hast, ja. Also ich muss nicht innerhalb von 10 Jahren zwangsläufig mein Geld zurückhaben, ja, sondern wenn das ein Thema ist, was durchaus spannend ist, dann würde ich es mir definitiv anschauen, ja. Und um bei den Batterietypen zu bleiben, die wir uns angeschaut haben, so Lithium-Schwefel-Batterien, weiß ich nicht, das ist noch eher früh, ja. Aber diese Natrium-Ionen-Batterien ist wahrscheinlich schon zu weit, um mit 100.000 Euro irgendwas machen zu können. Ja, also diesen Sweet Spot da zu finden, um zu sagen, hey, in dem Bereich kann ich als Angel auch wirklich einen Unterschied machen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, vor allen Dingen nicht bei Hardware-Themen. Das weiß ich auch offen gesagt nicht, ob Hardware grundsätzlich, also wenn es nicht gerade Consumer Electronics sind, ja, aber wenn wir wirklich über Grundlagenforschung, Hardware-Themen reden, es sei denn, du bist irgendwie Milliardär oder Multimillionär, neunstellig, dann ist das vielleicht eine andere Sache. Aber in der Grundlagenforschung, im Hardware-Bereich, glaube ich, kannst du als Angel nicht unbedingt besonders viel machen.
Also auch als Fund, weil du gerade Kapitalbedarfe angesprochen hast, auch mit den 5 Millionen machst du bei einem Solid-State-Battery-Startup aus meiner Erfahrung jetzt, also ich sehe immer nur, die Seed-Runden sind immer so 200 Millionen. Oder es sind absurde Summen, weil die erstmal sagen, okay, wir müssen erstmal sozusagen ein Land kaufen, um dort eine Fabrik zu bauen. Nein, aber das scheint mir sehr kapitalintensiv zu sein, die ganze Thematik. Und da ist schon, ne, das finde ich schon irgendwie schwierig, ob du da den Unterschied machst. Aber nochmal, ich glaube, da gibt es Leute, die es einfach vielleicht besser verstehen. Und am Ende werden sich da vielleicht dann doch Sachen durchsetzen. Und dann hast du natürlich einen riesen Gewinner gezogen. Und das ist dann, das war es dann alles wert. Und du musst damit leben, dass du halt ganz oft dann vielleicht falsch liegst. Vielleicht musst du ein Portfolio von Solid-State-Sachen machen und einfach sagen, gut, ich will da in Summe 20 Millionen reinlegen in 5 Dinger. Und dann, wenn eins davon nur ansatzweise einen Durchbruch hat, kriegst du ja einen riesen Return und musst dann damit leben, dass du bei den anderen eben daneben lagst. Aber da muss man sich, das ist jetzt nicht unser Risikoprofil, glaube von meinen Geldgebern auch, glaube in dem Falle nicht so gewünscht.
Ich habe mir auch mal die ganzen Zulieferer angeschaut in Vorbereitung und mich wundert, offen gesagt, also die Automobilzulieferer, mich wundert, dass die gar nicht so aktiv sind, was Batterien angeht. Und das kann einfach nur was mit der Kapitalintensität dieser ganzen Thematik zu tun haben. Ja, also
VW hat das in Salzgitter, ne? Also sozusagen, es gibt wo in eigenen Batteriesachen geforscht wird. Mhm. Aber eigentlich, und die dann gab es Northwood.
Ja, gut, aber das ist kein Zulieferer, ja?
Nee, das ist kein Zulieferer. Sinne, nein,
sondern,
das ist kein
Zulieferer. Also ist dann quasi von VW selber gemacht. Ja. PowerCo heißen die, glaube ich.
PowerCo,
ne?
Heißt die, genau. Richtig.
Ja.
Und wirklich, also unglaublich schlaue Leute dort. Also da kann man wirklich so ein, zwei Fragen, die wir hatten im Due Diligence-Bereich etc. Also um nochmal das zu stärken. Wir brauchen uns da nirgendwo zu verstecken, glaube ich. Wir müssen es nur richtig umsetzen, was wir da machen. Genau, die PowerCo.
Das ist aber immer geil.
Zulieferer nicht, das ist unglaublich kapitalintensiv und das ist halt nichts, was so um Stuttgart rum etc. organisch gewachsen ist, sondern wir haben halt Internal Combustion Engine und Getriebe und irgendwie Pleuel und sonst was besonders gut gebaut. Sehr, sehr guten Maschinenbau. Irgendwann, glaube ich, auch echt mit Bosch und sonst was, also ne, wahnsinnig gut Elektronik, aber Software und Batterie. Und nichts anderes ist am Ende ein elektrisches Auto. Das ist eine softwarebetriebene Batterie. Da sind wir komplett blank. Und da kommt unser Problem gerade her als Autoland, als Autonation.
Warum macht denn Bayer als Chemiekonzern zum Beispiel keine Batterien? Das habe ich.
Haben die nicht genug? Die haben genug mit Dünger zu tun, oder nicht?
Mit Monsanto meinst du, ja. Ja, okay.
Ist das nicht deren Game? Also BASF hätte ich jetzt eher mal gesagt als Bayer. Die müssten doch eigentlich so als Chemiekonzern.
Ja, die haben ja auch Phosphat. Phosphat brauchst du auch für Batterien. Ja, und Phosphor.
Ja, das haben die. Nee, ich kann es dir nicht beantworten. Also wir sollten vielleicht sollten wir die jetzt mal kurz anrufen und sagen, hören Sie mal zu, wir haben eine Frage, wir sind hier live im Podcast. Warum produzieren Sie keine Batterien?
Ich guck mal, ob ich jemanden im Netzwerk habe von Bayer oder BASF und dann frage ich die mal. Und dann würden wir das nachreichen, denke ich.
Also ich würde mal damit anfangen, dass sie einfach die Fabriken und das Knowledge nicht haben. Also sie haben produzieren vielleicht Stoffe, die dort benötigt werden, aber eben keine Batterieproduktion, weil das zu schwer ist. Oder weil auch Sachen fehlen daneben und die sie nicht beziehen wollen. Ich glaube, so aus der Mischung. und andere Geschäftsfelder haben gut genug funktioniert. Wir sind 54 Minuten in. Gleich wird der Max hier wieder stumm ins Bild kommen und so ganz arg winken und einen Tee machen, dass wir auflegen müssen. Ich will es nur sagen, Michel, weil ich sehe an deinem Gesicht, du hast vor, was Großes noch hier loszuwerden. Schieß los.
Weil wir haben die ganze Zeit über Produktion gesprochen. Ein Thema, das ich mir gerade anschaue, was ich super spannend finde, ist das ganze Thema Recycling.
Ja.
Und Kreislaufwirtschaft, ja. Also in dem Bereich.
Sau. Also, gut.
Wenn jemand gründen möchte, das ist ein Bereich, der wird unheimlich kommen, unheimlich boomen.
Es gibt ein super Startup, aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, das heißt ToZero. T-O-Z-E-R-O, die, und man nennt das, glaube ich, graue oder nee, schwarze Masse, also ich sage jetzt immer mal so, man schreddert Batterien, ja, und dann hast du so diese schwarze Masse und daraus möchtest du Lithium und was auch immer rausfiltern. Und die haben auch Universitätsausgründung und die haben ihre erste, sozusagen, die bauen jetzt ihre erste sozusagen wirklich automatisierte Anlage, wo das eben passieren kann. Und warum ist das eigentlich so geil? Weil, also Lithium wird halt auf dem Weltmarkt gehandelt, der Preis wird gesetzt, glaube in Shanghai oder in Hongkong, also da scheint irgendwie der Hauptumschlagsplatz zu sein für letztlich Lithium. Du hast natürlich riesige Transportkosten. Wenn du es also schaffst, innerhalb Europas, also es ist erstmal nachhaltig, aber auch eben hier zu recyceln und du kannst next day delivern, wo es halt hin muss, und zwar ohne die 5000 Euro, die es kostet, die Tonne vielleicht noch, oder 2.000 Euro die Tonne hier rüber zu schaffen, hast du einen riesen Margenvorteil. Also auf allen Seiten dann nur gewonnen. Also sehe ich genauso wie du. Da, glaube ich, wird man noch so ein bisschen was sehen. Und das ist eben aber auch Hochtechnologie. Und das Interessante ist, BASF zum Beispiel hat solche Anlagen. Also diese Anlagen sind nicht ganz, ganz neu. Nur du brauchst sozusagen, je nachdem, was du rausfiltern willst, ist es sehr, sehr spezifisch sozusagen, wie man das macht. Und ToZero filtert das ganze Lithium raus, was kein anderer haben will, weil Lithium ist ja überall im Boden. Nicht hochkonzentriert, aber Lithium kommt sozusagen 99% auf der Welt, gibt es Lithium einfach in der Erde. Wenn du die Hand in die Erde steckst sozusagen, hast du auch irgendwie ein paar Lithium-Partikel da in der Hand. Aber die holen das raus und schicken das dann weiter, die Graumasse, glaube ich, nennt man das dann. Und dann holt eben ein Bayer, ich sage jetzt mal, den Kobalt raus oder sonst irgendwas. Aber der Wertverlust, also sozusagen das Lithium, was du rausholst, plus wie du es weiterverkaufst, ist ein ganz gutes Geschäft, habe ich mir sagen lassen. Also wirklich, wirklich, wirklich gut, und ich glaube, wird man noch mehr sehen, weil es einfach ökonomisch massiven Sinn macht und eben sich Unabhängigkeit bringt.
Spannend. Also echt? Diese Folge, muss ich sagen, ist einer der vielen Gründe, warum ich diesen Podcast mit dir machte, weil ich musste echt mich vorbereiten. Also das war diesmal echt Arbeit. Ich musste mich richtig reinfuchsen. Und wie man vielleicht auch merkt, beim Reden wirklich nachdenken, dass ich nicht kompletten Blödsinn erzähle hier.
Total. Also ich habe 74 Tabs offen. Tatsächlich. Ich würde auch jetzt nicht, also so ein paar Sachen packe ich in die Shownotes, würde auch nicht mehr alles finden. Aber so ging es mir auch. Zum Glück warst du extrem gut vorbereitet und kennst dich gut aus. Das macht es mir an der Stelle natürlich viel leichter. Aber das hat Spaß gemacht. Und ich habe eben aber auch gemerkt, dass es so ein weites Feld, es ist gar nicht so banal, dass jetzt irgendwie mal rüberzubringen, auch ohne sozusagen den Anschein zu machen, dass man jetzt total der Experte ist. Das wäre ja, das, also in meinem Fall, also wäre einfach vermessen. Man kann, glaube ich, man hat so ein bisschen eine Ahnung, aber eben nicht tiefgreifend. Also insofern entschuldige ich mich, falls ich irgendwas gesagt habe, was wirklich falsch war, bei allen Hörern. Das war nicht beabsichtigt. Ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht.
Mir ist nichts aufgefallen. Vielen Dank für heute.
Da ist schon wieder der Max.
Und ich freue mich auf nächste Woche.
Küss die Hand. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.